Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte heute mit einer Frage beginnen, die ich mir selbst stelle oder gerne auch an uns alle stellen möchte. Schaffen wir es eigentlich, unsere eigenen Idealvorstellungen vor Augen zu haben und zugleich unseren Nächsten, einen anderen Menschen, im rechten Blick zu behalten, ihn gerecht zu beurteilen? Ist das nicht für uns alle mehr oder weniger sehr problematisch? Sind wir nicht eher geneigt, jemanden zu überführen, ihm etwas zu unterstellen, ihn negativ zu beurteilen? Ich denke, da fehlt wohl manches Urteil viel Urteil. Auch bei uns, die wir doch unserem Herrn und Heiland ähnlicher werden wollen. Jesus ist da so ganz anders. Was bei uns fast wie ein Kunststück wirkt, mit oftmals vielen Verrenkungen, ist für ihn eine Lebenshaltung. Unzählige Male in der Bibel ausführlich beschrieben. Jesus trennt zwischen Person und Tat und Untat. Er befreit davon, dass das Selbstwertgefühl zerbricht unter der Last der Fehler und lässt dadurch Menschen weiterleben. Nun, vielleicht helfen uns bei unseren vorschnellen Gedanken oder Urteilen die folgenden Überlegungen, um es besser zu machen. Erstens, Ruhe hereinbringen, in Ruhe abwägen. Sich selbst prüfen und den Balken im eigenen Auge wahrnehmen. Trennen zwischen schuldiger Person und schuldhafter Tat. Und was mir sehr oft bewusst wird und tatsächlich hilft, ist, dass ich selbst bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Diese Liebe und Barmherzigkeit zuzulassen, die Jesus auch uns, dir und mir, durch seinen Tod geschenkt hat und immer wieder neu schenkt. Und nicht nur zuzulassen, sondern, und das scheint mir das Entscheidende zu sein, auch zu leben, auszuleben. Unser Predigtext nimmt uns mit in eine Geschichte, in der diese gelebte Herzenshaltung eine große Rolle spielt. Eigentlich war es wohl ein Tag wie jeder andere, aber es sollte wohl ein denkwürdiger Tag werden für alle, die dabei waren. So denkwürdig, dass unsere Geschichte hartnäckig weitererzählt wurde. Und ich hoffe sehr, dass sie auch uns zum Nachdenken und Nachempfinden anregt. Wir finden sie im Johannesevangelium Kapitel 8. Es sind die Verse 3 bis 11 und Gabi ist so lieb und liest sie uns.
Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ertreffen und stellten sie in die Mitte. Sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist aus frischer Tat beim Ehebruch ertreffen worden. Mose hat es doch im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen und dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn beharrlich befragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
Danke. Es könnte eine filmreife Szene sein, die wir im heutigen Predigtext finden. Man kann sich die Situation lebhaft vorstellen. Eine Gruppe von Männern, Pharisäer und Schriftgelehrte, zerren eine Frau herbei. Sicherlich mit entschlossenen Schritten und herausfordernden Blicken kommen sie Jesus immer näher. Und vielleicht schon mit erkennbarer Siegermiene. Weil sie vielleicht dachten, diesmal kriegen wir ihn, diesen Jesus, jetzt ist er dran. So kann man doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, diese Frau zu verurteilen, die wohl eher ein nützliches Werkzeug war, um auch letztendlich Anklage gegen Jesus erheben zu können. Diese Frau hat Ehebruch begangen, riefen sie Jesus zu. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Eigentlich eine klare Sache. Das wusste auch Jesus, der die Autorität des Gesetzes ausdrücklich bejahte. Jedoch nicht nur im Blick auf die Ehebrecherin, sondern im Blick auf alle Anwesenden. Die Frau leugnete auch nicht. Das mosaische Gesetz sagte Todesstrafe durch Steinigung. So heißt es in 3. Mose, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Und auch in 5. Mose 22 steht, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat. So sollst du das Böse in Israel wegtun, Mann und Frau. Aber wo ist denn der Mann? Sollte es ihm gelungen sein, gerade noch rechtzeitig zu flüchten, vielleicht ein Sprung aus dem Fenster und damit über alle Berge? Unser Predigttext gibt uns hierzu keine Erklärung. Dann muss wenigstens die Frau herhalten. Und sie stellten sie in die Mitte. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. In und zwischen diesen beiden Sätzen baut sich die Spannung dieser Geschichte auf und sie stellten sie in die Mitte. So wird das gemacht, wenn ein Skandal inszeniert wird. Es wird jemand in die Mitte gestellt. Dort lässt sich bildlich gesprochen leichter mit Fingern auf die Person zeigen, die verantwortlich gemacht wird. Aber das gilt auch heute noch. Wo der Zeigefinger auf jemanden weist, da zeigen drei andere Finger auf einen selbst. Eine Sünderin ausgeliefert in die Hände von guten Menschen, so werden sie wohl von sich gedacht haben. Und dennoch, wenn wir recht überlegen, dann machen sie natürlich völlig unbewusst damit das einzig Richtige. Denn Jesus schützt nicht nur Ausgegrenzte und Opfer, nein, auch Täter. Er ist nicht gekommen, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. So bekommen wir durch seine Gnade nicht, was wir verdient haben, sondern wir bekommen durch seine Barmherzigkeit, was wir nicht verdient haben. Und so stehen sich hier gegenüber Mose das Gesetz, das Alte Testament, das den Tod fordert, und dann die Lichtgestalt Jesu, das Neue Testament, die Botschaft von der Liebe und Vergebung für jeden, der es glaubend annimmt. Spannende Augenblicke, denn die Augen richten sich auf Jesus und die gleichen Augen richten sich auch auf diese Frau in der Mitte. So liegen wohl große Erwartungen auf den Schultern unseres Herrn. Was gilt denn nun? Die Tradition und das Recht, das unsere Gesellschaft zusammenhält? Die Gnade, die wir alle zum Leben brauchen? Fragende Augen, die sich auf Jesus richten. Und was macht er? Er geht in die Knie, taucht ab und zieht mit dem Finger feine Furchen in den Sand. Sandkörnchen für Sandkörnchen verlässt seinen Platz. Was über lange Zeit auf dem Boden des Tempels festgetreten und festgelegt wurde, kommt in Bewegung. Neue Spuren werden sichtbar, andere Möglichkeiten, Platz und Raum. Und die Blicke folgen ihm. Doch er begegnet ihnen mit einer demonstrativen Gelassenheit, indem er sie einfach anschweigt dort unten auf dem Boden. Er hat ihnen im Moment nichts zu sagen. Er schreit. Angespannte Stille. Alle warten auf seine Antwort. Wir brauchen doch die Klarheit für den eigenen Glauben, Klarheit für das eigene Leben. Ein Wort, auf das wir uns verlassen können. Ein Satz, der trägt eine Vorschrift, die Sicherheit gibt. Also dranbleiben. Noch einmal beharrlich nachfragen. Mit Worten und Augen, die an und auf Jesus gerichtet sind und mit Ohren, die eine Antwort erwarten. Endlich eine Antwort erwarten. Eine Antwort, die ihn überführt. Und er erhebt sich und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie und geht wieder in die Knie. Die meisten, nein, wohl alle, trifft das wie ein Schlag, der auch sie bildlich gesprochen in die Knie zwingt. So bleiben da über ihm die Frau zwischen Leben und Tod gestellt und auch die gerechten Männer zu Anfang noch siegesgewiss und natürlich die anderen Mithörer. Durch sein Bücken ist die Mitte frei für die Sündenschuld. Sie sehen sich gegenseitig an. Sie schauen doch irgendwie auf sich selber, sehen in die erschrockenen Gesichter, in ihr Spiegelbild. Was schreibt denn wohl Jesus? Ein Königreich für seine Gedanken. Obwohl, lassen wir uns vielleicht von Jesaja 17 inspirieren. Dort heißt es, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Namen, die in den Staub der Erde geschrieben sind, werden schnell verwischt und vergehen und sind wohl dem Vergessen preisgegeben, weil sie sich nicht um Gott kümmern und auch gleichgültig an Jesus Christus vorübergehen. Sind dem großen Gott unbekannt, wie schrecklich. Handelt Jesus also als Finger Gottes, der nach 2. Mose und 5. Mose das Gesetz und nach Daniel das Gerichtsurteil schreibt? Diese und andere Stellen aus dem Alten Testament waren vermutlich allen Anwesenden bekannt. Nun, wie auch immer, alles ist unserem Herrn vom Vater übergeben. Er ist der eine und letzte Richter. Und indem nun Jesus diesen gesetzestreuen zusprach, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, macht er ihnen klar, ihr seid selber Abtrünniger, Schuldner, Sünder. Ihr selber habt den Herrn verlassen. Und dadurch, dass er da nun schweigend hockt, gibt er ihnen wohl gleichzeitig die Möglichkeit, innerlich umzukehren, bevor er sie vielleicht öffentlich als Sünder bezeichnen und damit anklagen muss. Ich persönlich ermutige das Zögern und Abwarten von Jesus, denn schnelle, unüberlegte Antworten können doch viel Unheil anrichten. So gesehen ist es eine gute Idee, uns darum zu üben, in den Sand zu schreiben, aber nicht um ein Urteil zu sprechen, sondern in der Stille vor allem den Kontakt zum Herrn zu pflegen und dadurch unseren Antworten mehr Gewicht, mehr Wert und mehr Weisheit zu geben. Danke, Herr Jesus, dass du unser Vorbild bist. Und lass bitte darüber hinaus auch in uns deine alles durchdringende Frage nachhallen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und nur so nebenbei bemerkt, wir wissen natürlich, dass es heute wie damals nicht unbedingt Steine im geologischen Sinn sein müssen, die treffen, verletzen und vielleicht auch töten. Auch Worte und weniger schwere Taten können das. Hier in unserem Text, ihr Lieben, geschieht das fast Unglaubliche. Für mich bleibt das ein Wunder, denn mir ist keine Stelle in der Schrift bekannt, wo die Gesetzestreuen, die sich für unfehlbar hielten, einsichtig und wortlos resigniert haben. So setzen Jesu Worte die Pharisäer und Schriftgelehrten in Bewegung. Denn ihr Leben hat, wie das der Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, dunkle Seiten. Sie haben es in diesen angespannten Augenblicken vermocht, die Dimension der göttlichen Gerechtigkeit, die sie durchleuchtete, zu ermessen. Das ist auch eine Botschaft an uns. Die eigene Motivation, das eigene Empfinden, Denken und Fühlen klar wahrzunehmen. Erst innerlich in Form der Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis und dann auch äußerlich. Bildlich gesprochen gleitete ihn Stein um Stein aus den Händen. Genau dort im Tempel, wo seit Hunderten von Jahren Menschen hingekommen sind, in der Hoffnung, die eigene Last loszuwerden und neu beginnen zu können, darf losgelassen werden. Und erst recht, weil Jesus darf alles losgelassen werden, die eigene Schuld, das eigene Versagen, die Steine und der Versuch vom eigenen Scheitern abzulenken, indem man die Steine auf andere wirft. Und wer es von Herzen annimmt und Veränderung wünscht, der darf dann gehen, weitergehen. Vielleicht mit gesenktem Blick, aber mit freien Händen und leichten Schultern. Nachdem in unserer Geschichte alle Richtenden stillschweigend gegangen sind, ihrer anklagenden Stimme beraubt und nun selbst Angeklagte sind, da steht zuletzt diese offensichtliche Sünderin allein vor Jesus. Die Erbärmliche und das Erbarmen. Und er, der wahre Richter, fragt: Wo sind sie? Das erinnert mich an die erste Frage Gottes nach dem Sündenfall. Wo bist du? Wenn sich das Gewissen regt, versteckt, entfernt sich der Mensch von Gott. Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie antwortet zwei Worte: Niemand, Herr. Die Frau erkennt ihren Herrn, ihren Retter. Wahrhaftigkeit und Beziehung, sie gehören zusammen, machen frei, ermöglichen Leben, neues Leben. Dieser höchste Richter, der sich nicht nur einbildet, ein Guter zu sein. Nein, er ist ein Guter, ein Vollkommener, ist zuallererst der Retter der Menschen. Dieser höchste Richter schützt den Menschen vor dem, was er verdient hat und spricht: Ich verurteile dich auch nicht. Selbst wenn sonst viele ein Urteil sprechen, obwohl sie kein Recht dazu haben, bleibt er der Einzige, der es nicht tut. Das tut er nicht, weil er die Sünde verharmlost. Oh nein, er vergibt sie. Das ist das Entscheidende. Er vergibt sie. Er nimmt Sünde nicht auf die leichte Schulter. Das tun wir wohl gern. Er nimmt sie auf seine Schultern und trug und trägt schwer daran. Er tut es, damit wir durch ihn freigesprochen werden. So, wie er es zu jener Sünderin sagte: Ich verurteile dich auch nicht. Er stößt sie nicht in den Abgrund. Sie selbst darf leben und hat, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Freiheit, ihr Leben zu ändern, einen neuen Anfang zu wagen. So bleibt seine Aufforderung: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nein, kein Behaften an dem, was sie getan hat, jedoch auch kein Verschweigen dessen, was falsch gelaufen ist. Hand aufs Herz, ihr Lieben, wo habt ihr euch wieder gefunden in unserem Predigtext? bei denen, die im heiligen Zorn den Stein schon in der Hand haben oder noch halten, oder bei denen, denen der Stein aus der Hand oder noch besser vom Herzen fiel. Vielleicht bei beiden. Weil uns Jesus zeigt, dass der Stein in unserer Hand immer einen Zwilling hat und der liegt auf unserem eigenen Herzen. Nur Jesus lässt die Steine liegen. Und deshalb ist es tröstlich, dass auf dem Richterstuhl Gottes, vor dem wir alle einmal stehen müssen, niemand anderer sitzt als der Christus. Der wird uns dann wohl den Anblick seiner Hände und Füße nicht ersparen. Denn an den Wundmalen wird noch zu sehen sein, was unser Verderben gegen die Liebe und Barmherzigkeit angerichtet haben. Und was ihnen die lächelnde Güte mit der Ehebrecherin und mit uns gekostet hat. Der Apostel Paulus nennt deshalb sehr wohl die Liebe Gottes das Höchste und Größte. Diese Liebe setzt alles darin, daran, dass die Steine nicht nur aus unseren Herzen, sondern auch von unseren Herzen fallen, damit auch wir barmherzige Menschen werden. So wollen wir gleich nach Hause gehen, einer nach dem anderen, ein bisschen in uns gekehrt und ein bisschen in Gedanken über unsere Unsicherheit im Glauben und auch über unser Fehlverhalten zu den Mitmenschen. Ja, lassen wir sie nachwirken, die Worte Jesu. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach, unsere Herzen groß und stärke unsere Liebe.